Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist Mittwoch, der 3. Juli 2024. Und das Wetter, Andreas, das macht heute richtig Spaß, ne?
Ja, ich kriege ab und zu immer wieder mal so ein paar Mails, wo sie sagen, bei euch, das scheint wohl immer nur gutes Wetter und bei euch scheint immer alles ganz toll zu sein. Nein, bei uns ist es nicht immer nur ganz toll. Bei uns gibt es auch einmal Regen und es gibt in Kanada auch Probleme und man ist auch nicht mit allem einverstanden, was politisch läuft. Aber das ist nicht unser Thema, vielleicht an der Stelle noch einmal, bevor ich zum Wetter komme. Aber unsere Zielgruppe ist deutschsprachig und das ist eben halt Österreich, Schweiz und Deutschland. Das noch mal kurz zur Klärung. Also zum Wetter heute. Wir haben heute einen wunderbaren sonnigen Tag und der See changiert in einem Blau. Und es ist eigentlich, es sind so um die 25 Grad. Also es ist eigentlich so ein richtiger Bilderbuchsommer, wie man ihn so von früher aus der Erinnerung hat. Wobei heute nennt man das dann eben halt Katastrophensommer, weil die Hitze zu groß ist. Aber das habt ihr ja in Deutschland auch mit teilweise über 14 Grad.
Ja, haben wir gerade von einer Bekannten gehört, die unterwegs war und sagte, Mensch, ich habe so ein schönes Sommerkleidchen angezogen, aber ich friere mir hier einen Ast ab.
Ja, genau so ist das. Und wenn man sich das jetzt mal ansieht, dass man von der Hitzekatastrophe spricht, dass man wirklich weit von weg, eigentlich sollte es der Katastrophensommer sein des Jahrhunderts, des Jahrtausends. Und man wartet jetzt händeringend irgendwie darauf und keiner sagt, sag mal, sind die eigentlich alle irre? Die spinnen doch ein bisschen.
Darum geht es übrigens heute auch, weil ein Physiknobelpreisträger sich geäußert hat zum Thema Klima und IPCC und so weiter. Sehr interessante Aussagen, falls wir das überhaupt noch schaffen, weil wir haben wieder so einen riesigen Plan heute, Andreas. Viktor Orban, Ungarns Regierungschef, der hat ja jetzt die EU-Ratspräsidentschaft für 6 Monate übernommen und ist denn auch gleich flugs, überhaupt das erste Mal seit dem Kriegsbeginn Ukraine-Russland, in die Ukraine gereist und hat Präsident Zelensky getroffen. Wir haben auch ein Interview gestern eingestellt, das Roger Köppel mit ihm gemacht hat von der Schweizer Weltwoche. Und Orban hat absolut ganz offen gesagt, er ist da in Friedensmission hingereist. Er hat auch Herrn Zelensky zu einer raschen Waffenruhe mit Russland aufgefordert. Und es gab dann auch eine gemeinsame Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten und Viktor Orban. Und da hat Orban Zelensky aufgefordert, die Möglichkeit einer Waffenruhe schnell in Betracht zu ziehen. Denn eine solche Waffenruhe wäre zeitlich begrenzt und würde es erlauben, die Friedensverhandlungen zu beschleunigen. Denkst du, dass Orban etwas erreichen kann, Erfolg hat?
Also was Orban auf jeden Fall gemacht hat, er hat innerhalb von ein paar Tagen Amtszeit mehr für den Frieden in Europa getan als Frau Leyen in ihrer gesamten Amtszeit, ich glaube seit ihrem ersten Atemzug. Und das ist wirklich aus meiner Sicht ein großes Problem, das ja von der EU nur zu erwarten ist, eine regelrechte Kriegstreiberei immer weiter, immer mehr, immer doller. Und einer, der noch halbwegs klar denken kann, sich rübergeht, der hingeht zu Herrn Zelensky und sagt, wir müssen dringend reden, wir müssen in die Ruhe kommen. Und er nimmt dann natürlich in seinem Führungsstab Roger Köppel persönlich mit. Der ist mit in seinem Führungsstab der Journalisten. Und das ist eine gute Wahl aus meiner Sicht. Ein ganz klarer Ausnahmedenker, Roger Köppel von der Weltwoche. Und er hat da einige Dinge auch zu gemacht. Und ich kann euch nur empfehlen, da mal auf seinen Kanal Weltwoche Daily, da macht er ja regelmäßig seine Ansprachen, reinzugehen, weil er wirklich ganz sonnenklar die Dinge auf den Punkt bringt und eben nicht parteiisch in die eine oder andere Richtung geht, sondern versucht, objektiv die verschiedenen Perspektiven abzulichten.
Das ist das, was zu Frieden führen kann, wenn man versucht, mit beiden Seiten oder wenn sogar noch mehr beteiligt sind, wie NATO, EU und so weiter, mit allen Seiten zu diskutieren. Roger Köppel war ja auch kürzlich in Moskau, hat da einen Lagebericht abgegeben. In der Runde fehlte eigentlich nur noch Tucker Carlson jetzt.
Ja, er war auch in den USA. Also er beleuchtet wirklich alle Seiten. Und ich habe gerade gesehen, er hatte jetzt vor ein paar Tagen Roger Köppel eine Diskussion mit einem Journalistenkollegen, dessen Namen mir nicht geläufig war, aber das scheint auch ein Ausnahmejournalist zu sein, der komplett konträr zu Köppel in Sachen Ukraine-Politik, also ganz klar westliche Perspektiven annimmt. Und das Schöne ist, dass Köppel dann gesagt hat, wir setzen uns auf die Bühne und diskutieren auf Augenhöhe miteinander das Thema aus. Und das zeichnet natürlich einen Journalisten aus und einen Klardenker, der sagt, komm, ich stelle mich deinen Argumenten und dann werden wir einfach sehen, wer dieses Gefecht gewinnt. Und diese Gefechte sind mir lieber, als dass man mit Panzer aufeinander schießt.
Ja, und das Treffen zwischen Herrn Orban und Herrn Zelensky wurde von Roger Köppel als Clandestine-Aktion, also als geheime, verdeckte Operation dargestellt. Denn das Ganze ist monatelang vorbereitet worden mit der Ukraine, mit den Regierungskreisen. Und jedenfalls haben wir in den Medien vorher wenig davon gesehen und gelesen. Und Viktor Orban hat eine Menge vor mit seiner EU-Ratspräsidentschaft. Er sagt, er werde den Staats- und Regierungschefs der EU von seinen Gesprächen mit Zelensky berichten, damit die EU die notwendigen Entscheidungen treffen könne. Nochmal die Frage, Andreas, glaubst du, dass er Erfolg haben könnte?
Ich wünsche es mir, das kann ich nicht sagen. Wir wissen nicht, wie verbohrt und wie mittlerweile auch verkrustet die Gehirne der Würdenträger der westlichen Politik mittlerweile eingeschmolzen wurden. Und das ist das eigentliche Hauptproblem, dass Größe sich auch darin zeigt, einen Irrtum zuzugeben. Aber dazu braucht man auch große Politiker, die dann auch sagen, ich habe mich geirrt. Vielleicht sogar noch dazu zu sagen, aus welchen Gründen man sich geirrt hat, um es dann gerade zu stellen. Aber diese Größe von Politiker, die gehören wohl definitiv der Vergangenheit an. Leicht wird es nicht, aber die Tatsache ist natürlich die, dass die Diskussionen um einen Frieden kommen müssen. Und die Verhandlungsposition von der Ukraine wird von Tag zu Tag schwächer. Das ist das Problem.
News, das Portal schreibt, das Verhältnis zwischen Orban und Zelensky sei seit Kriegsbeginn extrem angespannt. In einer Rede nach seiner Wiederwahl im April 2022 hatte Viktor Orban Herrn Zelensky zu seinen Gegnern gezählt. Der wiederum hatte den ungarischen Regierungschef wegen seiner mangelnden Unterstützung für die Ukraine wiederholt scharf kritisiert. Jetzt, am Dienstag, also gestern, nach dem Besuch Orbáns in Kiew, heißt es, zeige die gemeinsamen europäischen Prioritäten der Ukraine und ganz Europa einen gerechten Frieden zu bringen. Das hat Zelensky jetzt gesagt, dass dies eben der Besuch Orbáns in Kiew deutlich mache. Zugleich rief Zelensky die EU auf, ihre Hilfen für sein Land, militärische Geldhilfen und so weiter, natürlich beizubehalten. Es sei wörtlich sehr wichtig für uns alle in Europa, dass Europas Unterstützung für die Ukraine auf einem ausreichenden Niveau bleibt, auch hinsichtlich unserer Verteidigung gegen den russischen Terror.
Ja, das ist, denke ich mal, eben das typische Wording, was er da nutzt. Unterm Strich gesehen glaube ich, dass Herr Zelensky an der Wand steht, einfach deshalb, weil man ihn über den Tisch gezogen hat und er immer noch nicht so richtig jetzt erklären kann, wie er vor seinem Volk stehen soll und ihnen mitteilt, die vielen hunderttausend Tote, die unter meiner Führung entstanden sind, die hat er nicht angeordnet, sondern unter seiner Führung. Die Anordnung kommt eben halt von weitaus oberhalb der Ukraine, das wissen wir mittlerweile alle. Aber dass er es letztendlich mitgetragen hat und das auch in der Verkündung mitgetragen hat. Und das ist natürlich eine besonders schwierige Situation jetzt für ihn. Ich glaube, wenn er jetzt Hilfe und Unterstützung fordert, wird es immer mehr in Richtung Wiederaufbau gehen. Denn die Ukraine hat den Krieg offenbar verloren, weitgehend. Es wird vermutlich auf eine Spaltung der Ukraine hinauslaufen, vermutlich in mehrere Splitterteile. Und das ist eine dramatische Geschichte. Und Boris Johnson, noch einmal der ehemalige englische Premierminister, der hat das maßgeblich mit zu verantworten.
Ja, das haben wir inzwischen gelernt. Übrigens hat Viktor Orban noch etwas anderes getan. Er hat nämlich jetzt angekündigt, dass er eine neue rechte Fraktion im Europäischen Parlament gründen will. Die neue Fraktion soll den Namen Patriots for Europe heißen, also Patrioten für Europa. Und diese Gruppe soll ein Bündnis werden zwischen der Fidesz-Partei von Orban, der österreichischen FPÖ und der tschechischen ANO-Partei. Das hat Viktor Orban, Herbert Kickl, also der Chef der FPÖ, am letzten Sonntag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz bekannt gegeben, gemeinsam mit dem ehemaligen tschechischen Premierminister Babiš in Wien. Und die haben weitere europäische rechtskonservative Parteien eingeladen, sich diesem neuen Bündnis anzuschließen.
Ja, es klingt immer so zweifelhaft, wenn es heißt, das sind rechte Bündnisse. Es handelt sich hier offenbar um ein Bündnis, die sich für Europa, Patriotismus bedeutet Liebe zur Heimat, aussprechen. Und damit haben sie im Ziel offenbar auch die Menschen, die dort leben, nämlich die Europäer, ob das Italiener sind oder Griechen oder Deutsche oder was auch immer, dann oder Ungarn eben, dass die tatsächlich dann auch im Ziel, im Fokus des Wohls sind. Denn zurzeit haben wir mit der EU ja überhaupt keinen Patriotismus, sondern die Vertretung von Großkonzernen. Das ist ja eine Lobbyistenvereinigung, auch wenn ich das ständig wiederhole und es manchen aus den Ohren rauskommt. Es muss immer wiederholt werden. Und damit tatsächlich wieder eine Politik für das Volk überhaupt in Gang gesetzt werden könnte gegenüber einer bisherigen Politik für die Großindustrie, Pharma, Rüstung und so weiter.
Es gibt ja schon eine größere Fraktion der, es wird halt in den Medien immer als rechtsgerichtet dargestellt. Ich würde eher lieber das Wort konservativ benutzen. Und Apollo News schreibt, erklärt das nochmal, es gibt ja schon diese Fraktion der Konservativen und Reformer, so heißen die, EKR, die von der polnischen PiS-Partei und von Frau Melonis Fratelli d'Italia dominiert wird, also die Italiener. Und für die formelle Bildung einer Fraktion jetzt im Europäischen Parlament sind Abgeordnete aus mindestens 4 EU-Staaten erforderlich. Also Herr Orban geht mit Sicherheit davon aus, dass er diese Hürde nehmen kann. Die Frage ist, wie sich die AfD jetzt verhält zu dieser neu gegründeten Gruppe. Denn bei der EKR ist sie ja nicht mehr willkommen. Und Andreas, da gab es ja den Zoff auch mit dem AfD-Politiker Krah. Ich glaube, Matthias Krah heißt er, der dann auch von der AfD ausgeschlossen wurde. Aber würde die AfD dazugehen, würde das natürlich eine immense Krafterweiterung bedeuten.
Das würde es normalerweise. Und man kann nur hoffen, dass man sich im europäischen Ausland auch wieder besinnt auf die Aussagen und auf die Programmatik der einzelnen Parteien und somit auch der AfD. Und man sollte tatsächlich immer wieder auch mal ansehen, wenn Pressekonferenzen gemacht werden und führende Verantwortliche am Mikrofon stehen, von der Presse befragt werden und sich dort auch wacker schlagen. Denn das muss man einfach auch mal zugrunde legen. Wer in der AfD arbeitet, der muss natürlich schon wirklich Eier haben und Mut und Kraft. Das heißt also, sich durchzusetzen gegen einen dermaßen brutalen, rücksichtslosen Moloch von Extremisten, das muss man erstmal durchhalten. Und alleine deshalb habe ich großen Respekt vor den Menschen, die das machen, nach bester Überzeugung. Und für mich ist völlig klar, dass in der AfD, in der SPD, bei den Grünen, bei den Linken irgendwelche faulen Eier mit drin sind. Das lässt sich bei Parteien einer solchen Größenordnung niemals vermeiden. Aber wenn man bei einer Partei immer nur die faulen Eier heraussucht und die nach vorne stellt und sagt, so sind sie alle, dann weiß man eben, womit man es zu tun hat. Das ist eine solche Unfairness, die dahinter steht. Und man sieht es ja, dass die Menschen auf die Straße gehen gegen rechts. Rechts ist übrigens nur eine Richtung für konservativ, während kaum einer auf die Straße geht gegen den Krieg. Das ist für mich eigentlich das Dramatische. Wo sind die Aufläufe, dass man gegen den Krieg vorgeht? Da laufen völlig verdummte, eingeseifte Leute durch die Straße, Kampf gegen rechts, ohne zu wissen, was das eigentlich ist, während momentan geplant wird, in den Hinterzimmern der großen Militärs ihre Kinder an den Grenzen eventuell ermorden zu lassen. Das sind akute Lebensgefahren, die da drohen. Und ich wundere mich einfach nur, dass die Menschen das so hinnehmen.
Ja, da hast du recht. Es fehlt ein geöffnetes Bewusstsein für die wahren Probleme. Aber das hat Tucker Carlson, wir haben ein Video gestern eingestellt, so wunderbar formuliert, indem er sinngemäß gesagt hat, mit großen Vorwürfen gegen die Mainstream-Medien, sie alleine bestimmen die Richtung, wie berichtet wird, und sie alleine berichten, was in Anführung Realität ist. Und wenn man erstmal diese Matrix erkannt hat, muss ich ja sagen, mir ist das auch lange schwer gefallen, vor allem, weil ich ja aus diesem System komme und immer noch lange dachte, naja, alles ist da auch nicht falsch gewesen und das ist es natürlich auch nicht. Aber das große Bild unserer Realität wird dort gezimmert und daneben scheint es offenbar nicht zu geben. Das, was daneben, da drüber, dahinter ist und da ist vieles, was man zum Teil auch gar nicht sehen kann, das muss sich in diesen dunklen Zeiten jeder selber erarbeiten.
Naja, man hat bei dir ja gesehen, dass du den Mut gehabt hast und auch die Tapferkeit und gesagt hast, ich habe mich da ziemlich geirrt. Und ich habe erst später festgestellt, dass das so nicht funktioniert und wie ich es gedacht hatte und bist dann gegangen. Und ich habe auch eine Geschichte. Ich habe im Finanzwesen international gearbeitet, habe einen sehr guten Einblick und habe dabei auch Dinge gemacht, übrigens nach bestem Wissen und Gewissen, weil ich geglaubt hatte, es ist alles in Ordnung. Habe aber erst im Nachhinein festgestellt, da gab es Dinge, die mich nachdenklich machten. Und als ich das überprüft hatte, kam ich relativ schnell zu dem Schluss, nein, das kannst du nicht mehr weitermachen. Und ich weiß, wie meine Kollegen geguckt haben und haben gesagt, aber du hast ein Vermögen, du kannst damit Geld verdienen, du bist ein ganz großer Riesenunternehmen und kannst da was auf die Beine stellen. Und ich gesagt habe, ja, aber ich kann es von meinem Gewissen nicht verantworten. Und das sollte an der Stelle auch mal der eine oder andere Politiker machen. Es geht hier nicht um eine Beweihräucherung, nicht falsch verstehen, sondern einfach den Mut zu haben, ich war auf einem Irrweg und habe das jetzt eben halt umgeregelt.
Das ist übrigens das schlagendste Argument, wenn jemand Kritik üben möchte an dir und du sagst, ja, die ist ja zum Teil berechtigt, ich habe mich geirrt. Das ist ja die wahre Stärke.
Richtig, es gibt sogar Momente, wo man vor jemanden steht, der bewaffnet ist mit Argumenten gegen dich. Ich habe das mal erlebt in meinem Berufsleben als Vorstand eines Unternehmens und der kam auf mich zu und dann sprudelte es raus, so 5 Minuten, bis er kaum noch Luft bekam und da kam dann nur noch warme Luft und er hat jetzt gedacht, ich gehe auf die totale Konfrontation und ich habe gesagt, Sie haben recht, ich bitte um Verzeihung und jetzt müssen wir sehen, dass wir das Problem lösen und ich bin dabei, gerne Ihnen dabei jetzt logischerweise genauso zu helfen, wie ich das jetzt auch von meinem Gewissen wieder verantworten muss. Das ist natürlich dann so, dass diese Gegner dann plötzlich stehen und ihre gesamte Energie dann auch entzogen bekommen, wenn einer sich hinstellt und sagt, ja, ich muss mich selbst reflektieren, wie ich zum Beispiel auch immer wieder sage, als meine Kinder zur Schule gingen und ich gesehen habe, was sie in den 80er Jahren für einen Unsinn gelernt haben in den Schulen, ich nicht auf die Barrikaden gegangen bin. Ich bin nicht zu den Lehrern gegangen und habe gesagt, was lernen Sie da für einen Wahnsinn, was wird denn aus den Kindern da gemacht, sondern ich habe das irgendwie verdrängt. Nicht bewusst, unbewusst, aber ich war in Karrierebestrebungen und so weiter völlig involviert, also wirklich mit Scheuklappen versehen. Also jeder hat seine eigene Geschichte. Das ist auch nochmal ganz wichtig, nicht, dass dann immer wieder mal einer kommt und sagt, ihr glaubt, ihr habt die Weisheit mit Löffeln gefressen. Nein, wir haben Erfahrung und haben aus unseren Irrtümern auch gelernt und das ist wichtig.
Übrigens, das wird heute Thema im Abendgebet sein, dass wir lernen, auch Entschuldigung zu sagen. Und was du gerade erwähnt hast, Andreas, total wichtig, auch Entschuldigung sagen gegenüber den eigenen Kindern, wenn man erkannt hat, dass etwas nicht vorsätzlich, sondern vielleicht sogar unwissentlich falsch gelaufen ist. Aber wer das schafft, über diesen Schatten zu springen und zu sagen, komm her, wir müssen reden, ich muss dir das einfach jetzt sagen, damit ich auch wieder mein Gewissen erleichtern kann, dann kann ein möglicherweise angespanntes Verhältnis sich wieder im Laufe der Zeit entspannen und zu Freude führen.
Ja, zumal das wichtig ist für das eigene Karma natürlich auch. Vielleicht noch ein wichtiger Punkt, wenn man merkt, man hat einen Fehler gemacht, ich vermeide es zu sagen, ich entschuldige mich. Weil ich kann mich nicht selbst entschuldigen, sondern ich bitte um Entschuldigung, ich bitte um Verzeihung. Das ist eben halt noch etwas demütiger von der Wortwahl, als dass man sagt, Entschuldigung, und damit ist die Sache dann erledigt. Es muss schon von Herzen kommen und dieser Satz, ich bitte um Verzeihung, ist wesentlich schwerer zu sagen als Entschuldigung. Und das sollte man auch an der Stelle noch berücksichtigen.
Genau, dann ist es auch ernst gemeint und ehrlich gemeint und das ist auch wichtig. Wir bleiben aber jetzt mal doch noch bei den Kriegsthemen, Andreas. Die sind so akut und aktuell wie nie zuvor. Es hieß ja jetzt eine Weile, ich habe da gerade noch eine Meldung aktuell gesehen, die habe ich dazwischen gepackt. Also es heißt ja immer wieder, die Ukraine wird der NATO beitreten. Und der Fokus meldet jetzt, das wird wohl erstmal nichts werden. Die Ukraine habe noch einen langen Weg bis zur NATO-Mitgliedschaft vor sich. Denn als größtes Hindernis für einen Beitritt gilt die Korruption. Und das heißt, dass die NATO da ganz hohe Erwartungen an Kiew hege. Und damit soll die Ukraine offenbar aufgefordert werden, noch weitere Reformen durchzuführen, bevor sie in die NATO aufgenommen werden kann, meldet unter anderem auch der englische Telegraph. Vor allem die allgegenwärtige Korruption stelle ein großes Problem dar für die westliche Militärallianz. Demnach müsste die Ukraine zusätzliche Schritte unternehmen, sagt ein hochrangiger Beamter des US-Außenministeriums. Andreas, ist das ein Hinhaltemanöver oder hat man wirklich vor, die Ukraine in die NATO aufzunehmen?
Nein, man will sie, glaube ich, nicht in der NATO aufnehmen und man zieht jetzt die Korruptionskarte und macht ja fast so, als ob man überrascht ist, dass es da Korruption gibt. Das wusste man vorher schon. Wenn man sich die westlichen Medien angesehen hat, 2017, 18, 19, da gab es dann auf ARD Reportagen über die Korruption in der Ukraine, die dramatisch sind. Wir wissen während der gesamten heißen Phase des Krieges nach Februar 2022, wo es also noch heißer geworden ist, dass viele Waffen, die geliefert wurden und viele Mittel, die geliefert wurden in die Ukraine, auf irgendwelchen Schwarzmärkten wieder verschwunden sind, wo andere Leute sich die Taschen vollgestopft haben. Das ist überhaupt nicht neu. Interessant ist, dass man jetzt diese Karte zieht und sagt, eigentlich ist das also ein Hindernis für die NATO. Das wusste man vorher. Dieses Hindernis war bereits bekannt. Und wenn man das jetzt zieht, bedeutet das aus meiner Sicht, man will sie nicht mehr in der NATO. Geht auch gar nicht mehr. Denn es kommen jetzt die Friedensverhandlungen. Nach vielen hunderttausend Toten zu viel. Aber wenn die dann kommen werden, werden ganz andere Maßnahmen eine Rolle spielen, als wir es vorher kennen.
Wir bleiben noch mal bei der NATO. Da findet ja der Gipfel in Washington am, ich glaube, 9. Juli statt, also nächste Woche. Und wir erinnern noch mal an Viktor Orban, der ja in Kiew gestern unmissverständlich gegenüber Selenskyj geäußert hat, ein Waffenstillstand geknüpft an eine Frist würde eine Chance eröffnen, Friedensgespräche zu beschleunigen. Und er hat ja darüber gesprochen. Nun ist es so, dass da aber einige neue Informationen dazukommen, die, also Scholz, Bundeskanzler Scholz, der war ja der erste Staatsmann in der NATO, der Anfang März ungefragt zugegeben hat, dass seit längerem Soldaten von NATO-Staaten, namentlich Großbritannien und Frankreich, sich in der Ukraine an Operationen beteiligten. Das wurde dann auch von anderen bestätigt. Und jetzt heißt es, dass auch die NATO Truppen für die Ukraine beschließen will. Auf diesem Gipfel am 9. Juli meldet die Epoch Times. Wie würdest du das einordnen?
Ich kann es im Moment noch nicht wirklich einschätzen, weil es ist ja so, ob sich Europa, ob sich USA im Krieg befinden, das entscheidet ja nicht Europa, das entscheidet ja in diesem Fall Russland. Denn der wissenschaftliche Dienst der Bundesrepublik Deutschland hat schon vor langer Zeit herausgefunden, wenn militärische Instrukteure, militärische Berater, Trainer, die zeigen, wie man mit den Waffen umgeht vor Ort, dass dann bereits der Kriegseintritt klar zu interpretieren ist. Russland hält sich verdächtig zurück, während parallel dazu die große Rüstungsindustrie läuft. Wir dürfen nicht vergessen, auf 4 Millionen Panzerschuss, die beispielsweise Russland zur Verfügung hat für die oder gegen die russische Armee, dem stehen dann 1 Million, also ein Viertel, Munition entgegen. Und das sind schon die Gelieferten aus dem Westen. All diese Dinge spielen eine große Rolle. Und ich kann das nicht genau beurteilen. Es kann sein, dass sie rübergehen offiziell, um dort zu unterstützen, die ukrainische Armee, auf der anderen Seite vielleicht aber auch Druck auszuüben, in die Friedensverhandlungen zu kommen. Ich kann mir vorstellen, dass das auch so eine Flagge ist, die dahinter steht.
Also das Wall Street Journal hat vorgestern am 1. Juli unter Berufung auf nicht näher genannte amerikanische Regierungsbeamte gemeldet, dass die NATO ganz offiziell demnächst einen Stützpunkt in Kiew einrichten werde. Das Militärbündnis, also die NATO, werde zunächst einen hochrangigen zivilen Beamten in Kiew stationieren. Dieser Schritt soll Teil einer Reihe neuer Maßnahmen zur Stärkung der langfristigen Unterstützung für die Ukraine sein. Das Ganze wird nächste Woche auf dem NATO-Gipfel in Washington vom 9. bis 11. Juli offiziell mitgeteilt werden. Außerdem hat die NATO noch bekannt gegeben, dass sie ein neues Kommando in Wiesbaden einrichten werde, um von dort aus die Lieferung von Waffen und Ausrüstung für die Ukraine sowie die Ausbildung von ukrainischen Soldaten zu koordinieren. Hatten wir neulich schon mal drüber gesprochen. Was wäre die Aufgabe dieses NATO-Beamten in Kiew? Das Wall Street Journal schreibt, er soll sozusagen als Bindeglied dienen zwischen dem Stützpunkt in Wiesbaden und der Ukraine. Und er soll außerdem dazu beitragen, das ukrainische Militär an NATO-Standards heranzuführen. Er alleine?
Na, ich glaube einfach, dass Ukraine dabei eine untergeordnete Rolle spielt, weil da der Wiederaufbau jetzt erstmal im Vordergrund steht, weil das ja nicht mal eine richtige Stromversorgung da, wobei das erwarten wir natürlich auch in anderen Bereichen Europas. Aber diese Erweiterung der NATO-Stützpunkte mit Wiesbaden, dann dürfen wir nicht vergessen Rammstein. Rammstein ist ein US-Stützpunkt, aber mehr NATO als Rammstein geht aus meiner Sicht überhaupt nicht, weil die NATO-Armee ist ja quasi eine erweiterte US-Armee. Das müssen wir einfach so sehen. Das ist die größte Armee. 40% aller Rüstungsausgaben der Welt sind in den USA, also aus den USA und die US-Armee, die damit ausgestattet ist. Das sind die Faktoren. Aber da bezieht es sich jetzt auf einen großen Krieg, der nicht mehr auf Ukraine sich fokussiert, sondern auf die Ostfront. Und da sehe ich eben halt vor allem die baltischen Staaten im Vordergrund, weil die eben halt keine Begrenzung der konventionellen Waffen dort haben und man dort hochrüstet. Ich muss dazu sagen, ich habe gerade dort Bekannte, möchte ich mal sagen, direkt an der Ostfront dort in Litauen, die mir davon berichten, auch von den Übergängen zum Beispiel nach Russland, die, obwohl sie mit Visum ausgestattet waren, da 5 bis 7 Tage Wartezeit haben, bevor sie rüberkommen und das auch nur unter besonderen Bedingungen. Also das ist schon eine sehr heikle Situation und da werde ich jetzt in Kürze auch einen Bericht bekommen, auch über deren, ich sage mal, Mentalität der Menschen, die auf der Seite von Litauen sind, zum Beispiel nach Russland. Auch das spielt eine ganz große Rolle, weil die litauischen Menschen Russisch sprechen, meistens dort in den Gebieten, in den Grenzgebieten, und eigentlich sehr viel russisch affiner sind, als in den Medien dargestellt. Auch das sind viele Dinge, die da noch eine große Rolle spielen. Also man versucht hier Aggressionspotenzial aufzubauen, aus meiner Sicht.
Das wird bestimmt interessant. Wir wollen jetzt mal, Andreas, zu deinen angekündigten Informationen kommen, bezüglich der militärischen Entwicklungen und den Kriegsvorbereitungen in Europa, respektive in Deutschland. Du hattest ja auf deiner Reise, du warst ja unter anderem auch in Deutschland, gesprochen mit einigen Insidern bzw. auch militärischen Funktionären. Du könntest uns jetzt mal vielleicht ein Update geben, was du uns ja schon angekündigt hattest.
Naja, also ich muss natürlich vorsichtig sein und versuchen, so entspannt wie möglich zu berichten, also versuchen, sachlich zu bleiben, was nicht leicht ist, denn die Emotionen kochen da schon hoch, wenn man ein bisschen was von Geopolitik versteht, und ich beschäftige mich da ja nun sehr viel mit. Und wir sehen ja, wie aktuell in den Medien die Kriegsthematik wirklich forciert wird. Und mir wird immer klarer, dass man diese, aus meiner Sicht, Kriegstreiberei auch dringend braucht. Übrigens auch, um von den zurückliegenden kriegsähnlichen Vorgängen gegen die gesamte Menschheit mit Spike-Spritzen, das dürfen wir nicht vergessen, im Rahmen der angeblichen Corona-Gefahr abzulenken. Das Lügengebäude der politischen Entscheidungsverkünder, die aus meiner Sicht unter der eigentlichen Macht bestimmter Misanthropen, nennen wir sie ja, also Menschenfeinden, angesiedelt sind, Misanthrop heißt Menschenfeind, ist längst zusammengebrochen. Man kann ja heute die erdrückenden Indizien zusammenfügen und erkennen, dass die sogenannte Impfpolitik mit ihren schweren und schwersten Gesundheitsschäden, inklusive unzähliger Tote, nicht auf die Unfähigkeit der Politiker allein zurückzuführen ist, sondern es sich eher um eine vorsätzliche Straftat gegen die gesamte Menschheit zu handeln scheint. Es ist mir auch deshalb egal, ob man mir dabei eine populistische Argumentation mit Verschwörungshintergrund unterstellen will. Solange nicht weltweit die Corona-Krise juristisch geklärt ist, wobei ich auch hier sogar durchaus eine Art Kriegsverbrechen interpretieren könnte, sehe ich eine echte Verschwörung der sogenannten Eliten, die nun auch eventuell hinter den Kriegsvorbereitungen in Europa, im Nahen Osten und auch im Fernen Osten natürlich steckt. Denken wir an Taiwan.
Du hast aber jetzt ausgeholt. Das sind ja die Sichtweisen, die wir auch von dir kennen. Du hast heute ein bisschen drastischer formuliert, finde ich. Jetzt geht's aber, ich möchte doch wieder, wenn ich darf, den Bogen wieder ein bisschen verengen und zurückkommen zu meiner ersten Frage hier gerade, nämlich deine konkreten Informationen, die du in Europa gesammelt hast. Sprechen wir mal über Deutschland. In den Medien haben wir erfahren, dass man im Raum Wiesbaden ein neues NATO-Hauptquartier errichten will, was die Sicherheit in der Region bei einem militärischen Konflikt, der sich ja so langsam am Horizont abzeichnet, nicht gerade erhöhen würde. Und wir kennen auch das militärische Gefahrengebiet im Großraum um Ramstein herum. Das hast du auch gerade schon erwähnt. Und im Norden Deutschlands sieht es offenbar auch nicht sehr beruhigend aus, was du mir so in den letzten Tagen anhand von Papieren gezeigt hattest. Es gibt keinen Anlass zur Ruhe.
Ja, ich bin froh, dass du mich immer wieder einfängst und mich wieder auf die eigentliche Thematik zurückbringst. Okay, gehen wir ins Eingemachte. Dass im Raum zum Beispiel Bückeburg oder Wunsdorf, das liegt im Norden zwischen Hannover und Dortmund, ständig Kriegsflugzeuge und Kampfhubschrauber über die Köpfe der Bürger dahin wegdonnern, das ist den Leuten dort bekannt. Weniger bekannt sind die offenbaren Aufrüstungen. In der Lüneburger Heide gibt es ja diverse Kasernen und Waffendepots, auch den Truppenübungsplatz. Ich will da ein Beispiel nennen. Da gibt es diese Art Waffendepots, die ganz harmlos wie eine Kaserne wirken. Diese speziellen Einrichtungen, die haben oft auch einen Gleisanschluss. Da gibt es zum Beispiel eine alte Kaserne im Norden, ich möchte den Ort nicht nennen, bei der die Bürger, die dort wohnen, keine Ahnung haben, was dort wirklich abläuft. Dort koppeln offenbar regelmäßig Lokomotiven beladene Waggons ab, wohlgemerkt jetzt vor der Kaserne, das ist interessant. Diese Waggons werden dann von speziellen Mitarbeitern, möchte ich sie mal nennen, hinter den Außenmauern der Militäreinrichtung dann verbracht. Und ich habe mit Personen gesprochen, die dort bei der Entladung dabei sind und natürlich heimlich gesprochen und unter schweren inneren Konflikten auch leiden dabei. Man berichtete mir nämlich von vielen Waffen und Sprengköpfen, die man dort in diesen Lagern einbringt und aufstockt, außergewöhnlich viele. Das Ganze passiert dann unerkannt in der Nähe von privaten Siedlungen, die nur wenige hundert Meter entfernt liegen und die Leute sich da überhaupt keine Gedanken machen.
Also eine Art geheime Kriegsvorbereitungen, kann man das so sagen?
Nein, das ist gar nicht so geheim, aber es läuft auf jeden Fall äußerst diskret ab, muss auch, aber man spürt, wie ernst die Lage wird.
Du hast ja auch gesprochen von Windparks, die an Autobahnen stehen und die im Rahmen der Kriegsplanungen jetzt aber offenbar ein Hindernis sein könnten.
Ja, auch das war ein interessantes Thema. Wir wissen ja, dass diverse Autobahnen auch in Deutschland so hergerichtet wurden und auch noch werden sollen, damit im Kriegsfall Kriegsflugzeuge auf den Autobahnen starten und landen können. Ist nichts Neues, aber das soll ausgeweitet werden, offenbar. Man sollte einmal ruhig darauf achten, dass man immer wieder Autobahnabschnitte sieht, bei denen es im Mittelstreifen keine Begrünung gibt, sondern alle Bahnen mit Asphalt verbunden sind. Man kann dann also quasi jederzeit die Mittelleitplanken dann entfernen und somit eine große Start- und Landebahn in Gang setzen. Und diese Art wird offenbar noch weiter ausgebaut. Und Windparks in der Nähe von Autobahnen sind da natürlich ein Gefährdungspotenzial beim Starten und Landen.
Also was mir da natürlich jetzt sofort durch den Kopf geht, wir haben ja in letzter Zeit immer wieder berichtet, dass es verschiedenen Windkraftanlagenherstellern gar nicht gut geht und das Thema Insolvenz ja auch ziemlich häufig jetzt im Raum steht, Entlassungen und so weiter. Ich dachte bis jetzt immer, dieses grüne Modell funktioniert nicht. Aber das scheint es oder könnte es alleine nicht sein, Andreas, sondern könnte es vielleicht auch sein, dass man bei der Vergabe von Windparks restriktiver vorgeht, weil das jetzt bei den Kriegsvorbereitungen eine Rolle spielt?
Also so ganz abwegig ist das natürlich nicht, zumal ja sowieso die Klimahysterie immer mehr zu einem im Momentan, ich sag mal, Hintergrundrauschen heruntergefahren wird und nur bei Bedarf wieder marktschreierisch auftaucht. Wenn in dem Moment, wenn einer mal was hat, dann, oh, Klima. Aber ansonsten haben wir ja momentan Kriegswochen. Und die aktuellen sogenannten regenerativen Energien wie Solar und Wind werden ja mittlerweile eh von vielen Wissenschaftlern ad absurdum erklärt. Aber das Thema hatten wir ja auch schon oft. Im Moment geht es um eine künstlich erzeugte Ära der Kriegsangst, wie man sie vor kurzem noch vor Corona hatte.
Okay, du hast auch gesagt, dass bestimmte Straßen und Brücken baulich erweitert werden. Offenbar scheint es auch hier Vorbereitungen zu geben.
Es ist tatsächlich auffällig, dass man in bestimmten kleinen Orten, zum Beispiel einen kompletten Durchgangsverkehr durch die Städte umleitet, weil angeblich eine Brücke, die übrigens vor wenigen Jahren erneuert wurde, saniert werden muss. Und da kommen dann solche Aussagen, dass man beim Bau falsche Materialien verwendet hatte und man nun die Brücke schon wieder erneuern müsste. Es ist schon sehr komisch. Wenn man dann diese Baumaßnahmen näher betrachtet, dann kommt einem in den Sinn, und ich habe mir das angetan, dass hier schweres Material offenbar herübergefahren werden soll, so verstärkt, wie die ausgebaut werden. Und in Architektenkreisen, mit denen ich übrigens sprach, da schüttelt man tatsächlich offenbar bei diversen Baumaßnahmen echt den Kopf, wenn man dagegen echt baufällige Infrastrukturen sieht, die dringend erneuerbar wären, wo man aber dann sagt, da fehlt das Geld. Wenn man also genauer hinsieht, sind die Bauprojekte durchaus mit Kriegsvorbereitungen in Verbindung zu bringen.
Du hast unter anderem auch einige interne Besprechungsprotokolle aus Führungskreisen der Bundeswehr übergeben bekommen. Die sind natürlich geheim, du wirst die hier auch nicht veröffentlichen, das ist ganz klar. Und du kannst auch nur ein paar Zusammenhänge hier wiedergeben, denn es soll natürlich auch für alle eine sichere Sache bleiben. Also es ist spannend zu erkennen, dass es wohl eine doch recht große innere Gegenbewegung gegen diese Kriegspolitik gibt, und zwar auch in den Führungskreisen der Bundeswehr.
Ja, das fand ich sehr interessant. Es gibt viele Offiziere, übrigens bis in die obersten Ränge, die auch unsere Podcasts hören, was ich besonders spannend fand, als ich das erfuhr. Ich denke natürlich auch andere alternative Medien, aber das ist interessant. Aber kommen wir in diesem Zusammenhang zu einer Bewertung der Protokolle, die mir schriftlich vorliegen. Also keine Computerdateien sind das logisch. Diese Art Protokolle gibt es aus Sicherheitsgründen eher nur auf Papier. Ich will ein Beispiel nennen, wie so etwas aussieht, wenn man zum Beispiel Offiziere auf Linie bringen will. Da hält dann zum Beispiel der Generalinspekteur der Bundeswehr eine Ansprache. Dabei sind dann auch leitende Militärs, wie zum Beispiel ein General Carsten Breuer, und auch andere Offiziere dieser obersten Liga, aber auch zum Beispiel eine Frau Eva Högel dabei, die als Werbeauftragte des Deutschen Bundestages fungiert. Frau Högel ist eine SPD-Politikerin, die in interessanten Gruppierungen Mitglied ist. So ist sie zum Beispiel Mitglied im Beirat der Deutsch-Arabischen Freundschaftsgesellschaft, aber auch bei Pro Asyl oder Transparency International e.V., also durchaus eng verbandelt mit NGOs.
Na, die Pro Asyl ist ja zum Beispiel eine der Gruppierungen, die seit Jahrzehnten die Migrationsbewegungen aus Afrika und Arabien Richtung Europa mit voranbringt. Sehr wichtige Informationen dazu in dem Buch Die geheime Migrationsagenda von Friederike Beck. Das hat der Kopp Verlag offenbar extra nochmal aufgelegt, um das mal zu hinterfragen. Aber lass uns zu deinem Thema kommen. Wir erkennen, dass hier immer wieder Personen im Spiel der Macht ganz aktiv sind, die eher weniger nationale Menschenrechte im Visier haben, die man also nicht verteidigen will, sondern eher dabei ist, im Rahmen einer sogenannten Vorwärtsverteidigung die eigenen Ideologien global umzusetzen.
Das ist für mich das Erschreckende, wenn ich das Gefühl habe, dass solche NGO-Sympathisanten in die oberste Ära auch eine große Rolle spielen bei der Bundeswehr, die die Aufgabe hat, das Land zu verteidigen. Aber so ist es offenbar. Kommen wir zum allgemeinen Tenor dieser Gespräche in den Führungsetagen der Bundeswehr. Man will die Soldaten ebenfalls von dem bevorstehenden Krieg zu überzeugen versuchen. Nein, man will sie irgendwie sogar begeistern, habe ich das Gefühl. Und dazu geht man dann in Vorträgen vor den Offizieren auf die allgemeine Bedrohungslage der gesamten Welt ein, also quasi ein bisschen heiß machen. Natürlich nur durch die NATO-Brille geschaut, das Ganze. Man spricht dann über die Krisenherde wie Mali oder Israel, aber auch über den China-Taiwan-Konflikt. Explizit, interessanterweise, wird übrigens hervorgehoben, dass China bis zum Jahre 2049 das Niveau einer Weltklasse-Armee erreicht haben will. Das ist so ein Angstmacher, habe ich das Gefühl. Man macht aber auch keinen Hehl daraus, dass der Krieg der Ukraine gegen Russland nicht gewonnen werden kann. Ganz anders spricht man übrigens vor den Soldaten niederer Ränge, denen man noch deutlich machen will, dass man Russland quasi niederringen kann, so wie das der ehemalige Außenminister Gabriel neulich formulierte. Logisch, diese einfacheren Soldaten sollen natürlich auch an der Front natürlich real ihr Leben einsetzen und nicht selten auch verlieren, während die Offiziersplaner natürlich ganz oben aus sicherer Entfernung die nächsten Kampfhandlungen planen.
Also jetzt nochmal, meint man denn in den Führungskreisen der NATO, dass es überhaupt noch eine echte Gewinnchance gegen Russland gibt? Du hast gestern, als wir darüber gesprochen haben, berichtet, dass ein Generalmajor der Bundeswehr von einer Überlegenheit der russischen Artillerie gegenüber der Ukraine spricht in einem Verhältnis von 1:6. Und auch die ukrainische Drohnenfähigkeit ist den russischen Konkurrenten weit unterlegen. Und wenn wir dann uns das Thema Panzermunition anschauen, da sagst du, dass Russland 4-mal mehr Schussmunition zur Verfügung hat als die Ukraine, trotz der ganzen Westlieferung.
Genau, es geht da um 4 Millionen gegenüber 1 Million. Also das muss man wissen, Schuss für Panzer. Ja, das weiß man auch alles und das ist ziemlich absurd. Besonders, wenn man die unterschiedlichen Reaktionen dann im Plenum beobachtet. Ist interessant, diese Reaktionen der Zuhörer, wie zum Beispiel Kopfschütteln oder Murmeln oder ein verhaltener Applaus, das wird in diesen Protokollen ebenfalls schriftlich festgehalten. Interessant, das zu lesen. Ich habe in einem Protokoll gelesen, dass im Plenum eine Totenstille herrschte, als ein Generalmajor in die Runde fragte, sind wir kriegstüchtig? Also Totenstille danach. Zu den Fakten. Ein Drittel der Soldatenausbilder sagt, dass der Ausbildungsstand unzureichend ist der Soldaten, um im Einsatz zu bestehen. Ein weiteres Drittel sagt, dass die Bundeswehr nicht kriegstüchtig ist. Und in diesen Momenten der Realisierung des Truppenzustandes kommt es dann zu Parolen nach dem Motto irgendwie, wir schaffen das trotzdem. Man beschwört die Truppen irgendwie mit einer großen Angst. So kann man das herauslesen zwischen den Zeilen. Das klingt dann ungefähr so, 2029 ist Russland personell und materiell so aufgestellt, dass ein Angriff auf NATO-Territorium möglich ist. Und wenn es dann auch noch die Intention von Russland tatsächlich ist, dann wird es ein unheilvolles Gräuel. Also das sind so Texte, die man dort findet. Der Begriff All-in fällt auch sehr oft. Also wir müssen alles auf eine Karte setzen. Und das erinnert mich so ein bisschen an eine Wahnvorstellung.
Das hat, glaube ich, Herr Pistorius auch öfter wiederholt, All-in. Seitdem macht der Begriff in unserer Redaktion immer wieder die Runde. Ich denke, es reicht jetzt erstmal, Andreas, was du uns so mitgebracht hast von deinen Gesprächen und Treffen dieser Experten. Aber wir bleiben trotzdem noch beim Thema, denn es ist ein Interview bei NTV veröffentlicht worden mit dem Generalleutnant André Bodemann. Der ist Befehlshaber des Territorialen Führungskommandos der Bundeswehr. Und der hat gesprochen über einen geheimen Operationsplan Deutschland, den er übrigens mitverantwortet. Und ich habe da mal reingehört in dieses Interview, habe ein paar Zitate rausgeschrieben. Wir werden da vielleicht demnächst noch ein bisschen expliziter drauf eingehen. Er sagt zum Beispiel: Wir haben in diesem Jahr 100 Tage in geheimen Räumen verbracht, wo wir diesen Operationsplan Deutschland entwickelt haben. Es geht darum, die Drehscheibe Deutschland zu bedienen, als den zentralen Punkt, wo die alliierten Kräfte durchmarschieren müssen.
Ja, das sind natürlich klare Worte und das passt natürlich auch so ein bisschen zu dem, was ich jetzt dort vor Ort erlebt habe. Und man ist ja der Meinung, wir befinden uns formal juristisch nicht in einem Krieg, so glaubt man das ja in diesen Kreisen, aber man befindet sich schon lange nicht mehr im Frieden. Also was ist das denn? Wir befinden uns nicht im Krieg, aber im Frieden befinden wir uns auch nicht, und zwar mit der Argumentation, weil wir täglich angegriffen werden. Wir, das ist ein interessanter Begriff, wir befinden uns in einer Phase dazwischen. Grauzone, hybride Phase, wie auch immer. Das hat der André Bodemann gesagt.
Ja, dieser Generalleutnant, mit dem NTV das Interview gemacht hat. Andreas, Operationsplan Deutschland erinnert mich ein bisschen an den Begriff Operation Sunrise, die ja durchgesickert war vor ein paar Jahren, wo viele sagen, ja, ihr habt ja berichtet über Operation Sunrise, ist ja gar nichts passiert, ist ja alles in Butter bis jetzt.
Ja, so richtig in Butter ist es eben nicht. Diese ganzen Projekte laufen parallel und irgendwann kommt dann der Knackpunkt. Wir wissen ja zum Beispiel, dass man jetzt die Nahrungsmittelversorgung massiv eingeschränkt hat, dass sogenannte Renaturierungen stattfinden auf bestem Mutterboden, wo man eigentlich Nahrung anpflanzen könnte. Man also hier offenbar ganz bestimmte Ziele verfolgt. Und da gehört natürlich die Operation Deutschland mit der Drehscheibe der großen Militärs genauso dazu wie die Operation Sunrise, nämlich diese logistische Verteilung von Nahrungsmitteln.
Und darum geht es nämlich bei diesem Generalleutnant Bodemann in dem Gespräch auch. Der bereitet die Bevölkerung in diesem aktuellen Interview auf mehrstündige Stromausfälle vor. Er empfiehlt eine Krisenvorsorge und sagt, leider müssen wir uns jetzt auf solche Szenarien vorbereiten. Und er erwartet auch, dass die Bürger das alles mitmachen und hinnehmen. Er sagte also ganz explizit, die zivile Seite muss uns also unterstützen.
Naja, und das ist auch genau der Punkt. Das sehen wir ja auch, wie man marode macht in der Ukraine, wo man am Tag teilweise 10 Stunden Stromausfall hat. Das ist dann ganz normal. Und wenn man so die Menschen tatsächlich marode bekommt und diejenigen, die dann zum Beispiel kein Echoflow oder so etwas haben, womit sie dann diese 10 Stunden dann überbrücken können. Das ist übrigens wirklich jetzt noch konkreter denn je, diese Vorbereitung auch für Stromausfälle, dass man in der Lage ist, zumindest Überbrückungen zu haben, bis der Strom dann wieder kommt. Ganz, ganz wichtig. Achtet darauf.
Ja, und spannend ist ja, dass als wir damals darüber berichtet haben, niemand darüber berichtet hat. Viele haben sich aber vorbereitet, die haben so einen Echoflow. Wir wissen von vielen Bekannten, die sich sowas hingestellt haben, zum Teil schon tatsächliche Stromausfälle erlebt haben, womit sie dann sich über Wasser halten konnten, zumindest auch die Kommunikation, und sich einen heißen Tee oder Kaffee kochen konnten. Andreas, es ist ja spannend, dass dieser geheime Operationsplan Deutschland jetzt eben nicht mehr geheim ist, sondern jetzt ganz offiziell von Generalleutnant Bodemann angekündigt wird. Die Bevölkerung muss sich auf mehrstündige Stromausfälle vorbereiten. Er spricht davon, dass die Polizei mit eingebunden wird, die Bundeswehr in solchen Kriegs- oder auch Krisenszenarien dann vor Ort handlungsfähig sein muss und deswegen eben die Bevölkerung mit herangezogen werden wird. Wie das im Einzelnen noch aussehen soll und wird, das hat er nicht weiter gesagt.
Naja, das ist ja mit der Operation Sunrise wiederum vergleichbar. Wir hatten da vor Jahren drüber gesprochen, wo es genau darum geht, die Verteilung zum Beispiel von Nahrungsmitteln, aber eben halt auch Sicherheit, die dann geregelt wird, dass die Bundeswehr im eigenen Land eingesetzt wird und aus meiner Interpretation gegen die eigene Bevölkerung. Also man muss einfach wissen, dass dieser Krieg von langer Hand vorbereitet wurde. Wenn wir wissen, dass die Revolution in der Ukraine eigentlich schon vor 2014 losging, 2008, 2009, die Übernahme quasi westlicher Aktivitäten in die in die Regierungsstrukturen der Ukraine eingetreten sind und man dann 2014 den amtierenden demokratisch gewählten Präsidenten durch einen Putsch aus dem Regierungsparlament gejagt hat, der dann nach Russland gegangen ist und dort im Exil lebt, weil der nämlich keine NATO-Mitgliedschaft wollte, sondern sich russisch verpflichtet fühlte und verbunden, aber gar nicht zu Russland gehören wollte, sondern autark bleiben wollte. Das sind ja alles diese Fakten, die da letztendlich eine Rolle spielen. Und jetzt sind diese Dinge da. Die meisten Deutschen glauben, dass der Ukraine-Krieg im Februar 2022 begonnen hat, was de facto nicht der Fall ist. Aber so wird es halt dargestellt. Und jetzt kommen dazu die ganzen Bilder und man muss jetzt in dieser Propagandaphase tatsächlich die Menschen in eine Art Bereitschaft bekommen, dass sie den Krieg auch einsehen, um ihre angebliche Freiheit zu verteidigen. Das ist ja genau das Wording, was man dort hat und das wird sehr genau und sauber geplant.
Die Nachdenkseiten, die haben dieses Interview mit dem Generalleutnant Bodemann auch ausgewertet. Und die schreiben unter anderem, das ist ja unglaublich, diese Aussagen. Also es wird von diesem Generalleutnant zum Beispiel unterstellt, Russland habe Nord Stream 2 selbst zerstört. Oder es wird auch unterstellt, Russland wolle das Gebiet der baltischen Staaten zurückerobern. Also da habe ich auch geschluckt. Oder es wird ohne Zögern akzeptiert, dass Deutschland eben, wie jetzt gerade von dir nochmal bestätigt, die Aufmarschbasis der US-amerikanischen Truppen sein soll. Also hier sollen die Truppen, die in Holland angelandet werden und durch Deutschland an die Ostfront ziehen, versorgt werden. Auch da erwartet der Generalleutnant die Unterstützung der Bürger, die zivile Unterstützung. Denn die deutschen Soldaten, ja, die seien ja dann schon an der Front im Osten.
Naja, wir merken jetzt so die Perversion der typischen Kriegswirren, die werden immer deutlicher. Und diese Beispiele, die dann unterstellt werden, Russland habe Nord Stream 2 selbst zerstört. Das zeigt ja schon im Prinzip, dass es überhaupt nicht um Wahrheit oder sonst etwas geht, sondern einfach nur um Vorverurteilungen, um die Leute eben in die Wut zu bekommen und in die Angst zu bekommen, in den Zorn zu bekommen, Waffen und kriegsbereit zu sein, um dann eben halt fröhlich an die Front zu ziehen. Die Generation, die wir heute haben, die haben nicht einmal mehr Verwandte wie Großeltern, wie wir sie noch hatten, die in den Krieg gezogen waren und die uns erzählt hatten. Ich hatte noch einen Onkel, der selbst in Stalingrad quasi an der Front gelegen hat in einem Kessel und ist dann irgendwann wieder rausgekommen. Und was er mir erzählt hatte, das ist es wirklich nicht zu beschreiben und auch nicht zu wiederholen. Das kennt die heutige Jugend nicht. Und deshalb wundere ich mich auch immer, dass keiner auf die Straße geht oder irgendwelche Dinge zu hinterfragt. Und das sind die Methoden, mit denen man momentan versuchen will, tatsächlich diese Aufmarschbasis interessanterweise ausgerechnet in Deutschland zu schaffen. Und damit ist natürlich Deutschland auch ein militärisches Ziel. Also alleine, dass die NATO dann ihr Hauptzentrum in Wiesbaden hat, ist natürlich für die Menschen, die im Raum des Taunus dort leben in Wiesbaden, nicht besonders beruhigend, denke ich.
Auf jeden Fall wird das auch hier in den Nachdenkseiten noch einmal betont und wiederholt. Und man kann das nur im Prinzip an alle weitergeben. Die jungen Menschen haben offenbar überhaupt keine Vorstellung, oder die meisten zumindest, was ein Krieg bedeutet. Und welches Leid über jede einzelne Familie kommt, die von diesem Krieg betroffen ist, was die Ukraine derzeit erlebt, was natürlich auch in Russland große Folgen für die Zivilbevölkerung hat. Wichtig ist es, dieses zu thematisieren. Also immer wieder bitte nicht mit erhobenem Zeigefinger, aber wenn ihr mit euren Freunden, mit euren Bekannten, mit der Familie zusammensitzt, ist es vielleicht nicht schlecht, mal solche Fragen zu stellen? Wisst ihr eigentlich, was das bedeutet, wenn Krieg herrscht? Und Was heißt das für Deutschland? Und wisst ihr eigentlich, dass es einen geheimen Operationsplan Deutschland gibt, wo Deutschland wirklich der Mittelpunkt in Europa ist für diese Kriegsvorbereitungen?
Ja, das ist wirklich wichtig. Und ich habe das auch mir selber immer wieder vor Augen geführt damit, indem ich mir Bilder ansehe, zum Beispiel aus Berlin, aus dem Jahre 1910 oder 11, als die Fotografie so gerade überhaupt en vogue wurde, gewissermaßen. Oder auch Bilder gesehen habe vor dem Zweiten Weltkrieg in den bestimmten Stadtteilen und dann die zerbombten Städte nach diesem Krieg. Also eine komplett plattgemachte, zerstörte Stadt dort einfach sehen zu müssen. Und diese Bilder sind natürlich erschreckend, aber das, was wir dort sehen, ist die nackte Realität. Und die Menschen, die in diesen Trümmern herumgelaufen sind, die sind dann eben halt ein paar Tage vorher noch in intakten Städten rumgelaufen, haben dort ihren Kaffee getrunken und hätten es nicht für möglich gehalten, dass so etwas überhaupt passiert. Denken wir an Dresden, denken wir an den Bomber Harris, einer der schlimmsten Katastrophen, die dort erlebt wurde in Deutschland. Und das sind Dinge, die besprochen werden sollten.
Ja, wir wollen mal das Thema, wir haben jetzt fast eine Stunde lang über das Thema Krieg in Deutschland, Europa gesprochen. Ihr Lieben, aber deswegen, weil es ein sehr akutes, aktuelles Thema ist und leider auch zunächst noch bleiben wird. Wir wollen zu dem Wettbewerbsthema Krieg kommen, was Finanzierung angeht, das ist das Thema Klima. Und der Klimakipppunkt, die große Klimakrise, wie sie ja auch aus dem WEF in Davos ständig proklamiert wird und von Herrn Harari bis zu Klaus Schwab, da viele Aussagen getroffen werden und man sorgt sich jetzt schon dafür, darum, dass das Thema Klima nicht mehr die Relevanz Nummer eins bekommen kann, weil ja der Krieg jetzt sozusagen im Vordergrund steht. Und da passt es nun sehr schön, dass einer, der es wirklich wissen muss, nämlich ein Nobelpreisträger für Physik, ich habe es vorhin schon angekündigt, John F. Clauser, sich geäußert hat. Die Junge Freiheit berichtet hier darüber. Er kommt aus Amerika, dieser Physik-Nobelpreisträger. Man zählt ihn zu den klügsten Köpfen des Planeten. Was hat er erfunden, beziehungsweise wofür hat er den Nobelpreis bekommen? Er hat sich, vielleicht kannst du was dazu sagen, Andreas, trifft dich jetzt überraschend, er hat sich mit Grundlagen der Quantenmechanik befasst, vor allem mit der befremdlichen, nicht lokalen Quantenverschränkung, also dem Phänomen, dass Elementarteilchen, die weit voneinander entfernt und durch nichts verbunden sind, bis auf heute rätselhafte Weise miteinander interagieren können. Biotone heißen die, glaube ich, auch, ne? Oder? Das wirst du besser wissen. Er, dieser Herr Clauser jedenfalls, hat experimentell bewiesen, dass dieses Geschehen, was sehr komisch ist, weil das manchmal hunderttausende Kilometer voneinander entfernt stattfindet, real ist. Und dafür hat er 2022 zusammen mit dem Franzosen Alain Aspect und dem Österreicher Anton Zeilinger den Nobelpreis für Physik bekommen.
Also ich kenne genau dieses Experiment nicht, was er genau gemacht hat, aber er beschreibt da natürlich ein morphogenetisches Feld offenbar. Und wir bewegen uns ja im Rahmen der mechanischen Physik irgendwann an einem Grenzpunkt, wo wir merken, wir kommen nicht mehr weiter. Und wir müssen eben halt Raum und Zeit verlassen, um die Zusammenhänge zu verstehen. Nun kann der Mensch aber nicht Raum und Zeit verlassen, weil er ist nämlich an Raum und Zeit gebunden und versucht dann, bestimmte Dinge zu beschreiben. Wir kennen das aus dem Doppelspaltenexperiment von Dr. Kargay mitgearbeitet hat.
Heisenberg beispielsweise.
Ja? Der Heisenberg beispielsweise mit dem Doppelspaltenexperiment, der ja auch Nobelpreisträger für Physik ist. Hochinteressantes Thema eigentlich. Und an dieser Stelle sehen wir, dass wir bestimmte Dinge nicht beschreiben können, aber wir können sie eben halt wahrnehmen und wir können darüber berichten, aber die Zusammenhänge, wie und warum, können wir nicht. Das finden wir in den Schöpfungsgesetzen, aber es ist ein sehr interessantes Thema mit Sicherheit. Ich werde mir das mal angucken, weil ich das Experiment nicht kenne.
Es gab doch diesen anderen Physiker, der heißt doch auch Popp, der hat doch auch sowas Ähnliches Weißt du nicht mehr, wer das war?
Nein, das war kein Physiker. Das ist eben halt Fritz Albert Popp. Ja. Ja, ein entfernter Verwandter. Das ist ein Photonenphysiker, der sich also mit Lichtquanten beschäftigt. Aber das ist ein ganz anderes Thema, aber geht natürlich auch in die Quantenphysik, stimmt.
Ja, okay. Und jetzt kommen wir aber zu diesem Herrn Clauser zurück, zu diesem Physik-Nobelpreisträger von vorletztem Jahr. Der hat gesprochen auf der gerade stattgefundenen Konferenz des EIKE-Instituts, Europäisches Institut für Klima und Energie, das steht für EIKE, und hat eben seine Zweifel am IPCC geäußert, also an diesem internationalen Weltklimarat. Und er hatte schon vor einem Jahr die Weltklimaerklärung der Climate Intelligence Foundation unterschrieben, nämlich Quatsch, nicht unterschrieben, sondern kritisiert. Das ist eine niederländische Stiftung, die ein Gegengewicht zur erdrückenden Menge der Klimapanikstiftungen sein will. Und die sagen, es gibt keinen Klimanotstand. Und er hat sie unterschrieben, natürlich. Und er ist übrigens der zweite Nobelpreisträger, dessen Name diese Erklärung ziert. Und jetzt gibt es natürlich helle Panik bei den führenden Klimawissenschaftlern, genau wegen dieser Aussagen. Andreas, glaubst du, dass so etwas dazu führen könnte, dass sich doch so ganz allmählich auch offiziell, nicht nur inoffiziell ändern könnte?
Also wie gesagt, inoffiziell ist es alles bekannt, dass das Unsinn ist und diese Modelle, die gemacht werden, mit so vielen Variablen hochgerechnet werden, dass es das Papier nicht wert ist, auf den diese Argumentation wirklich ausgedruckt werden, überhaupt keine Frage. Aber wir dürfen nicht vergessen, es ist eine Riesenindustrie, die Klimaindustrie. Und da leben unglaublich viele Menschen davon, unter anderem eben halt auch Wissenschaftler, die ansonsten überhaupt keine Möglichkeit bekommen würden, einen ordentlichen Job zu bekommen, wo sie ihre Familie ernähren können. Das ist das Hauptproblem, was wir dabei haben, die finanzielle Abhängigkeit. Und dadurch ist es mit der objektiven Wissenschaft überhaupt nicht mehr weit her. Und viele Wissenschaftler schämen sich tatsächlich zugrunde, wenn eben halt Kollegen sich dann da so billig einkaufen lassen.
Die junge Freiheit zitiert den John F. Clauser mit diesen Worten hier. Auch wenn es viele ärgert, der Planet ist nicht in Gefahr. Ich habe das große Privileg, mit Gott zu sprechen, obwohl ich Atheist bin. Denn im Labor stelle ich sorgfältig mathematisch begründete Fragen und beobachte die entsprechende universelle Wahrheit. Physik, sagt er, sei geduldiges Beobachten, exaktes Messen, genaues Auswerten. Präzise Beobachtungen haben Vorrang vor rein spekulativen Theorien.
Und genau so ist es. Und damit beweist er, dass er kein Atheist ist. Es ist sehr interessant, weil er erkennt nämlich jetzt hier, wie man auch die Schöpfungsgesetze studiert. Ich bin auch jemand, der sich mit dieser geistigen Welt auseinandersetzt, sehr, sehr stark. Und genau auf dieser Basis, ich stelle auch sorgfältig mathematisch begründete Fragen und beobachte dann sehr genau. Und daraus lässt sich dann die universelle Wahrheit ableiten und die lässt sich dann auch in die Schöpfungsgesetze bringen. Das Problem ist, wenn man kein Papier hat oder kein Programm mehr findet, weil es per Computer nicht möglich ist, weil die auch an Raum und Zeit gebunden sind, dass man diese Dinge in einer Logik erklärt, wie es der Mensch gerne auf einem Papier, in einer Kurvendiskussion, in einem Koordinatenkreuz ablesen möchte, dann sagt man, naja, das ist nicht wirklich richtig. Wenn man aber verstanden hat, dass das feinste Instrument, Messinstrument, was wir haben, wirklich die Empfindung ist und diese Empfindung die feinste, exakteste Darstellung machen kann. Das ist wie ein Zeiger auf einer Skala, die hundertprozentig anzeigt. Man muss nur wissen, handelt es sich jetzt gerade um die Empfindung, die ich erlebe bei der Beobachtung oder handelt es sich um ein Gefühl? Gefühle können unglaublich täuschen. Empfindung und Gefühl sind zwei völlig verschiedene Dinge. Und ich habe das Gefühl, anhand der Wortwahl, die dieser Wissenschaftler hier nutzt, dass er sehr viel weiter ist, als wir alle glauben und auch schon über diese Einschränkung der normalen Standardphysik hinausdenkt.
Dankeschön, Herr Professor Popp, für diese Einordnung. Ich möchte mit einem Thema schließen, das nicht wirklich erfreulich ist, also nicht so erfreulich wie jetzt gerade das Vorangegangene, wo ja doch Erkenntnisse sich allmählich auch bei wirklich dazu berufenen Menschen durchsetzen. Die Bild hat aktuelle Daten der Bundesregierung veröffentlicht. Und demnach, jedenfalls wird es hier so formuliert, steigen die Bürgergeldausgaben und steigen und steigen und steigen. Also sie explodieren praktisch und erreichen immer neue Höchststände, heißt es hier. Und welche Rekorde da aufgestellt werden, das wollen wir kurz besprechen. Rekord Nummer 1. Bürgergeldempfänger erhielten 2023 rund 42,6 Milliarden Euro vom Staat. 2022 waren es noch 36,6 Milliarden. Der zweite Rekord, die Verwaltungskosten stiegen 2023 auf 6,3 Milliarden Euro. 300 Millionen mehr als das Jahr davor. Der dritte Rekord, von den 5,49 Millionen Bürgergeldempfängern waren letztes Jahr rund 47% nicht deutsch. Das sind 4 Prozentpunkte mehr als 2022.
Ja, man nennt es ganz einfach Bankrotterklärung einer unfähigen Regierung, die natürlich die unfähigen Regierungsstrukturen der Vorgängerregierungen weitergeführt hat. Das muss man auch ganz klar dazu sagen. Also in dem Moment, wenn ich weiß, dass Unternehmen händeringend Mitarbeiter suchen und keine Mitarbeiter bekommen, auf der anderen Seite zig Arbeitslose, aber im arbeitsfähigen Alter sagen, alles super. Es gibt so viele Unternehmer, die ich kenne in Deutschland, gerade im Mittelstand, deren Mitarbeiter einfach kündigen und sagen, ich mache doch lieber einen auf Bürgergeld. Und die Unternehmen fallen dann eben zurück. Das ist der eigentliche Wahnsinn, der eigentliche Skandal, der hier beschrieben wird. Was man da erkennt, ist eine Eigenzerstörung.
Was ist der Grund für diesen Kostenanstieg? Wird sich jetzt jemand, der eine oder andere jedenfalls verzweifelt fragen. Bild benennt hier ganz klar auch die Migration. Und das ist auch in Zahlen belegbar. Letztes Jahr hat die Bundesagentur für Arbeit verzeichnet, dass 2,6 Millionen Bürgergeldempfänger Ausländer waren, 16,5% mehr als im Vergleich des Vorjahres. Und die Bürokratie, heißt es, und das, obwohl die Ampelregierung bei der Einführung des Bürgergeldes am 1. Januar 2023 angekündigt hatte, das Geld soll natürlich unbürokratisch bei den Empfängern ankommen. Also Fakt ist, so heißt es hier am Ende der Meldung, die Verwaltungskosten stiegen von 4,4 Milliarden Euro im Jahr 2010 auf 6,3 Milliarden letztes Jahr. Wie kommen die Zahlen überhaupt in die Öffentlichkeit? Da hatte sich AfD-Politiker René Springer nämlich gemeldet und hat die Zahlen angefragt. Und der Bundestagsabgeordnete hatte das natürlich auch auf die Einwanderung in unsere Sozialsysteme, so wörtlich zitiert, zurückgeführt. Auch übrigens 1,17 Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine erhalten Bürgergeld. Und da gibt es ja schon lange die Forderungen nur noch nach Sachleistungen anstatt eben Bargeldleistungen. Andreas, würde das etwas ändern?
Nein, erstmal nicht. Aber zweitens ist es so, man würde das dann ja auch als menschenunwürdig dann darstellen von Seiten der Politik. Wir haben ja mittlerweile eine völlig kranke Politik. Das heißt also, es geht ja gar nicht mehr darum, dass die Menschen, die nach Deutschland kommen, dass sie überleben und dass man ihnen dabei hilft, sondern dass man ihnen ein Leben beschert, wie man das einem Gast macht, den ich jetzt gut kenne, und ich lade ihn zu mir nach Hause ein und dann koche ich was ganz Besonderes zu essen. Was Besseres, als wenn ich alleine zu Hause bin und esse irgendwelche Reste, die noch im Kühlschrank sind beispielsweise. Das ist der ganz große Unterschied. Und das Problem ist, die Gäste, die gehen dann nicht wieder, sondern sie bleiben da und werden dann auch noch ins Grundbuch eingetragen, desjenigen, dem das Haus gehört. Und irgendwann muss der Eigentümer des Hauses in einem kleinen Zimmer sitzen, wenn er überhaupt noch Platz findet in seinem ehemals eigenen Haus. Das sind die Probleme, die dahinterstehen.
Oha, da hast du ja was geschildert. Einen haben wir noch, Andreas, den möchte ich doch noch hier mit reinnehmen. Du bist schon wieder hier zugewandt dem Orchester und möchtest gerne Feierabend machen.
Taktstock in der Hand.
Nee, ihr Lieben, eins möchte ich noch kurz besprechen mit dir, Andreas. Denn ja. Christian Drosten, der war ja lange in der Versenkung verschwunden. Das ist ja der Chef-Virologe der Charité und der Chefberater auch der Regierungen gewesen, was die Mikrobe angeht. Und jetzt läuft ja gerade eine neue Panikmaschinerie an, nämlich die Vogelgrippe. Die Vogelgrippe, da hat ein Huhn husten und dann werden Millionen gekeult. Und der Mainstream, was die Corona-Aufarbeitung angeht, kommt da einfach nicht in die Gänge, sondern im Gegenteil. Jetzt ist Christian Drosten, der hat dem Spiegel ein Interview gegeben, der wird ja jetzt auch ein Buch veröffentlichen, sprechen wir gleich noch kurz drüber. Und er hat nun auch ein Interview dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gegeben und zieht erstmals ein Resümee über diese Zeit. Und er scheint ja mit seinem eigenen Verhalten komplett im Reinen zu sein, während andere ja zumindest merken, dass nach der Aufdeckung der entschwärzten RKI-Files da einiges schiefgelaufen ist und viel auch von Vorsatz zum Totalitarismus, zur Machtergreifung sozusagen nachgewiesen werden kann. Aber Herr Drosten bereut in diesem Interview sogar, dass er sich nicht noch deutlicher für harte Corona-Maßnahmen ausgesprochen habe. Und er kritisiert jetzt mehr oder weniger die Populisten, die eine grundsätzliche Aufarbeitung fordern, und bezeichnet diese als hinterhältig.
Naja, was soll er denn machen? Wenn man selber zu diesen dunklen Netzwerken gehört und selber auch damit leben kann, und dann auch noch zynisch dann reagiert, dass viele Menschen nachweislich durch die Impfung gestorben sind, schwer krank sind und so weiter. Und wir bis heute noch keinen Nachweis dafür gefunden haben, dass die Impfung, die sogenannte angeblich, überhaupt etwas gebracht hat. Die Nachweise sind nicht erbracht, sondern es wird einfach nur behauptet. Aber es gibt keine Beweise dafür. Da wundert mich natürlich gar nichts. In Anbetracht der Tatsache, dass Argumente vorliegen und viele Indizien vorliegen, die man zu einer Beweiskette zusammenarbeiten kann, die aus meiner Sicht ausreichen, um entsprechend nicht die Corona-Krise aufzuarbeiten, sondern die Menschen, die handelnden Personen, auch Herr Drosten, vor ein Gericht zu stellen, wo er dann seine Unschuld zu beweisen hat. Ich meine, es gilt die Unschuldsvermutung, aber es gehört dann eben halt dazu ein ordentlicher Gerichtsprozess. Da aber sowohl die Presse als auch die Juristen, die Richter mit im Boot sitzen.
Nicht alle,
aber eben halt die Juristerei natürlich, aber die Systeme eben halt tatsächlich alle mit involviert waren. Und diejenigen, die sich dagegen gestellt haben, sich nicht durchsetzen können und offenbar diese, ich sag mal, unterschiedlichen Kräfteverhältnisse sowohl in der Justiz als auch in der Regierung, als auch in den großen Ministerien und so weiter, dermaßen komplex sind, dass man nicht weiß, ob man jemals in diese Geschichte kommt. Deshalb müssen, also einer echten Aufarbeitung. Und wenn dann ein Herr Drosten so etwas sagt, wundert mich das gar nicht. Jeder Täter versucht auch letztendlich immer, seinen Kopf aus der Schlinge wieder herauszuziehen und geht dann in einen Gegenangriff über. Der ist ja nicht dumm, der Mann. Sind andere Adjektive, die ich da ansetzen würde.
Die Frage ist, ob er eventuell sogar eine neue Pandemie mit vorbereitet. Ja. Denn er spricht ja schon auch über die Vogelgrippe. Und was diesen Rückblick angeht, was die Maßnahmen zur Mikrobe angeht, da sagt er, das sind seine Worte, in unverantwortlicher Weise sei man mit solchen Slogans vorgegangen wie Gebote statt Verbote. Und diesen damaligen Forderungen der Kritiker steht Herr Drosten heute noch kritisch gegenüber. Er sagt, das Setzen auf Freiwilligkeit sei eine vollkommen unwissenschaftliche Forderung gewesen. Er klingt für mich wie ein Hardliner. Und er sagt, die getroffenen Maßnahmen seien die richtige Entscheidung gewesen. Wörtlich sagt er, den Nutzen der Maßnahmen sieht man nicht. Die Katastrophe wurde ja verhindert. Man könne aber sicher sein, dass die Maßnahmen notwendig waren. Zum Beispiel auch die Schulschließungen betrachtet er heute als effizient und sagt auch, die Maßnahmen im laufenden Schulbetrieb, also eine Kombination aus Maske tragen, testen und die Klassenräume anders strukturieren, haben etwas gebracht. Wie kann er denn überhaupt sagen, dass die Katastrophe verhindert wurde?
Das sind einfach wilde und wirre Behauptungen und die sind ja mit nichts zu beweisen. Und er braucht ja auch keine Beweislast antreten, weil er die Medien hinter sich hat, weil er im Spiegel dann letztendlich natürlich ein Medium findet, in dem er dann seine Dinge absondern kann. Und wir wissen natürlich auch, dass das wiederum Magazine sind, die auch wieder letztendlich sehr, sehr stark eingebunden sind in diese Strukturen der großen Finanziers und der Misanthropen statt der Philanthropen, wie sie sich immer nennen. Und dann wird ein Schuh raus. Aber ich glaube, es sind auch immer mehr Menschen, die langsam erkennen, dass es Wahnsinn ist. Und wenn noch mehr Menschen sterben, wenn ich gerade gelesen habe, Kinder im Prinzip tot zusammenbrechen mit 9 Jahren und so weiter und so fort. Also spätestens dann wird es irgendwann klar. Und dann werden auch solche Hardliner wie Annelena Büchs oder wie heißt sie nochmal, wie Frau Büchs oder auch Herr Drosten, die werden dann irgendwann ganz klar ihr Nachsehen haben. Ich bin davon überzeugt und das muss auch so sein. Es geht nicht um Hass, es geht nicht um Rache, es geht um Recht.
Wir stellen nicht immer alles ein, was das Thema, das du gerade erwähnt hast, angeht, nämlich wie viele Sportler, Durchschnittsmenschen, also in durchschnittlichen Berufen und so weiter, mit Schlaganfällen, mit Herzinfarkten oder mit Blutknoten, zu Blutgerinnseln zusammenbrechen und versterben oder schwere, schwere Schäden erleiden. Aber die Zahl reißt einfach nicht ab. Es geht immer weiter und niemand fragt nach der Ursache oder jedenfalls sehr wenige nur. Ich empfinde Herrn Drosten ehrlich gesagt, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, als wirklich gefährlich. Also wenn er sagt, er bereut nicht etwa falsche Entscheidungen mit herbeigeführt zu haben, sondern er bereut vielmehr, sich nicht noch deutlicher für eine harte Corona-Linie ausgesprochen zu haben. Und er hätte sich ja 2020 wegen einiger kritischer Stimmen zunehmend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Und da sagt er, zu dem Zeitpunkt habe ich die Gelegenheit verstreichen lassen, mehr mit nüchternen wissenschaftlichen Aussagen in der Öffentlichkeit gegenzuhalten, mich zum Beispiel in Talkshows zu setzen, um gehört zu werden. Was bereitet er denn jetzt vor?
Ich weiß es nicht, aber ich vermisse bis heute seine wissenschaftlichen Aussagen. Was ich bis heute sehe, ist ein reiner Populismus, eine reine Panikmache und die Quintessenz ist immer, wir müssen alle zwangsweise irgendwann gespritzt werden. Das ist für mich dann das, was er Wissenschaft nennt.
Gut, ihr könnt euch euer eigenes Urteil bilden, beobachtet wachsam, wie die Dinge sich entwickeln. Wir werden es auch versuchen, ihr Lieben. Und trotzdem üben wir, in der inneren Balance zu bleiben, im Gottvertrauen zu sein und zu bleiben, denn wir haben schon einiges hinter uns gebracht und stehen eigentlich wissender denn je da.
Ja, und in diesem Sinne wünschen wir euch jetzt erstmal ein paar schöne Tage. Am Freitag hören wir uns wieder. Mal sehen, was uns noch alles erwartet. Bis dann. Ciao, ciao.
Bis später.